Ja, ganz herzlich willkommen zum Satsang. Fühlt sich zwar wie ein Intensive an hier, wahrscheinlich durch das Setting, aber es ist ein einfacher, gewöhnlicher Satsang. Weshalb? Eigentlich dank dessen, dass Devasetu hier in der Nähe ein Interview gemacht hat und aufgrund dessen angefragt hat, ob wir es nicht verbinden können. Und schön, dass ihr alle gekommen seid. Ja, also da es jetzt ja dann heute gefilmt wird, müssen wir schauen, dass wir jetzt ein bisschen Leistung bringen, also einen guten Satz haben. Oh. Das ist was von uns gefordert, ist doch klar. Ja, das ist die Aufgabe von Devasetu, das zu tun, das unter die Leute zu bringen, was die Leute von ihm fordern, ohne es zu wissen. Und auch Interviews zu machen, was ja eigentlich so aussieht, als wäre das ein Gespräch und eine Frage an jemanden, der interviewt wird. Aber tatsächlich ist es ja eine Frage immer an sich selbst. Also Devasetu fragt sich immer selbst, wenn er jemanden fragt. Warum? Weil er die Antwort kennt. Oder vielleicht glaubt, dass er sie nicht kennt. Er kriegt immer nur die Antworten, die er selber weiß. Und so ist es mit uns auch in der Erforschung von uns selbst. Wir sind ja ein Erforschungsprojekt und wir sind eigentlich dazu gehalten, uns zu fragen, was wirklich der Ausdruck dieser Form ist, was läuft, was der Sinn davon ist, so wie es viele tun. Also rauszufinden, was sind die Prägungen, was sind die Wirkungen davon und weshalb bin ich so, wie ich bin und bin ich das, was ich bin und so weiter. Und dann bei der Frage zu landen, wer bin ich eigentlich? Und ja, auch das ist eine Frage, die man an sich selbst richtet, weil man irgendwo weiß, es gibt dafür eine Antwort. Man würde sich die Frage ja nicht stellen, wenn man sagen kann, ich weiß genau, wer ich bin und ich bin, wer ich bin und das, was ich bin, in jedem Fall. Das musst du nicht hinterfragen. Du musst es nur hinterfragen oder anderen glauben, dass die Frage eine Wirkung hat, wenn du das bezweifelst, was du lebst. Das heißt, du hast eine Ahnung davon, dass es auf einer bestimmten tieferen Ebene eine Antwort dafür gibt, die dir sagt, wer du bist. Das ist die Frage. Ja, also es ist nicht immer so eindeutig, woher die Frage kommt und die Antwort. Weil, wie gesagt, wenn der Frager die Antwort schon in sich trägt, ist die Frage, wer die Frage stellt. Ob die Antwort die Frage stellt oder die Frage. Insofern stellen wir hier in Frage Ursache und Wirkung. Also können wir wissen, dass wir wirklich hier sind, weil Devasetu gesagt hat, das wäre doch gut, hier das mit einem Satsang zu kombinieren, was ich hier in der Gegend zu tun habe. Können wir das mit Gewissheit sagen? Nein, können wir nicht, weil es möglicherweise so ist, dass hier einige heute Satsang haben wollten. Und dann deswegen ich Devasetu anfragen musste, sich dazu zwingen musste, anzufragen, ob wir hier Satsang machen wollen oder könnten. Und darüber hinaus, also von wegen Ursache und Wirkung. Ich meine, wenn sowas ansteht wie ein Interview, ist es ja so, dass das dann auch später mehr als die hier im Raum sind, anwesend sind, zu sehen bekommen. Also ist die Frage, ist es nicht möglicherweise so, dass die das dann zu sehen bekommen, später, nicht diejenigen sind, die der Anlass dafür sind, dass wir hier sitzen und Satsang machen müssen, ja, und Devasetu fragen muss, ob wir hier Satsang anbieten können. Also ihr seht, wie klar ist es, wenn jemand von sich behauptet, er entscheidet, was er tut. Und das ist die Wirklichkeit. So ist die Lage. Keiner weiß es. Aber klar ist, man kann nicht wissen, woher das kommt, was durch einen hindurch wirkt oder was man glaubt zu fragen oder zu wissen, was auch immer, was die Ursachen dafür sind, dass es in einem selber auftaucht. Also wir sind und bleiben auch ein Rätsel, selbst wenn du weißt, wer du bist, bleibt das für dich ein Rätsel, was die vermeintlichen Ursachen von dem sind, was gerade passiert. Und daher ist es wäre es eine gute Haltung, sich damit nicht allzu sehr abzugeben, sondern sich auf das zu besinnen, was eben ist und was wirklich klar ist, nämlich das, was du bist, dich darauf zu besinnen. Aber wo der Impuls herkommt, das kannst du nicht wissen. Ja, also jetzt schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen was rausholen können, um hier Leistung anzubieten.
Ich habe noch eine Frage, die in die Richtung geht.
Okay.
Und zwar ist es so, also dass ja oft so gesagt wird, dass wenn man sich auf was fokussiert sozusagen, sich das vorstellt, die Leute sprechen davon, wenn man sich das immer wieder vorstellt innerlich, dass man das dann ins Leben ruft. Und mein Gefühl oder das, was ich bisher aber dazu gehört habe, ist, dass das ja eigentlich Manipulation irgendwie ist. Und man auch sozusagen, dass auch die Leute nur dann ins Leben rufen, wenn sie das machen und praktizieren, wenn es auch so sein soll. Also, dass es vielleicht ansteht und sie das machen müssen, damit und dann so scheint, dass es einen gewissen Zusammenhang geben wird. Ich denke, dass es auch viele gibt, die machen das nicht. Und ich wollte fragen, was du dazu denkst. Ja.
Ja, du weißt, du hast ja schon erwähnt, dass ich der Ansicht bin, dass es eben passiert, was ansteht und dementsprechend auch alle Umstände, die dann auftauchen und damit zusammenhängen, dass etwas ansteht und wir es ausführen müssen. Also dass dann auch Manipulation in dem Sinne nicht wirklich passiert, weil derjenige, der ja manipuliert, auch schon manipuliert wird, wenn es ansteht, das sagen zu müssen, was Manipulation ist. Aber es ist gut, eine Haltung einzunehmen, die sieht, ich bin nicht der Bestimmer. Also nicht zu versuchen zu manipulieren, wäre eine gute Haltung. Und zu sehen, so, was ist es denn, was ansteht für mich? Also was drängt sich mir auf? Und danach zu leben, nicht was ich glaube, was ich tun sollte. Denn du fragst da auch jetzt im Hinblick auf deine berufliche Wahl, ob es da Sinn macht, sich was vorzustellen. Macht nicht viel Sinn.
Ja.
Weil wir stellen uns was vor und haben keinen Bezug dann zu dem, was wirklich passieren wird, weil wir eben gesehen haben, die Zusammenhänge sind sehr komplex. Und dann zu verlangen, dass das, was du dir vorstellst, auch passiert, der ist ein bisschen viel verlangt. Aber wenn es so ist, dass in dir die totale Überzeugung ist, dass das, was du willst und dir dann vorstellst, total deine Energie hat, dann ist es auch nach meiner Kenntnis unterstützt vom Universum oder vom Bewusstsein und muss passieren. Aber es ist da nicht dein Werk, sondern das ist auch wiederum nur, dass du der Ausdruck dafür bist, für das, was im Universum jetzt im Gange ist, um das zu bewirken, dass du dir die Frage stellst und dass du dich darauf fokussierst und dass es auch passiert. Und damit ist eigentlich auch schon klar, dass das, was du dir vorstellst, passieren wird. Sonst würdest du es dir nicht mit 100% Energie vorstellen.
Okay, aber diese Methode, ich mache mir sozusagen, diese Leute setzen sich jeden Tag 15 Minuten hin und stellen sich es immer wieder vor und rufen sich, das ist doch schon, also ja, ich weiß.
Naja, wie gesagt, also die Menschen, die nicht vertrauen, dass es passiert und die auch nicht dann hundertprozentig dahinter stehen, hinter ihrer eigenen Vision, können bis an ihr Lebensende die Vision machen und es wird nichts herauskommen. Aber ist gut, das für jeden selbst das rauszufinden.
Okay, und die Vision würde aber, oder das, was eintreten soll, würde aber trotzdem eintreten, auch wenn sie es nicht machen, oder?
Ja, wenn es anstehen würde, aber wenn Sie damit verknüpft sind, dass Sie diesen Wunsch haben, der aber nicht viel Energie hat, wird es nicht passieren.
Okay, aber bei denen, wo es passieren soll, wo so viel Energie ist und sie würden dieses Vorstellen nicht machen, würde es trotzdem passieren,
Ja,
oder?
natürlich, natürlich. Nicht jeder hat ja die Idee, dass er jetzt da Wünsche ans Universum richten sollte.
Also es scheint so, als würde
Passiert
dann das
trotzdem.
funktionieren, sagen, oh, das funktioniert und es funktioniert aber nur, weil es bei ihm sich so ausdrücken sollte, oder?
Ja, wir haben da keine genaue Strategie, die wir davon ableiten können, weil es passiert und auch nicht passiert. Ja, also wenn man sich, wer weiß schon, zu wie viel Prozent er sich das dann wünscht oder dahinter steht, weil wir ja auch immer für die Wünsche, die wir haben, auch oft ein Gegenargument haben. Und wenn es da Gegenargumente gibt, dann wird sich das kaum umsetzen, was man gerne möchte oder meint zu wollen. Und zu wie viel Prozent das jeweils ist, kann man eigentlich sagen. Daher kann man auch keine Voraussagen machen oder sagen, das wird dann in jedem Fall funktionieren.
Und dieses so, diese sich positive Gedanken machen, das ist ja auch falsch, oder? Ne? Die Leute, die dann sagen, aber man muss wenn man sich schlecht fühlt, einfach trotzdem es immer auf das Positive richten. Es kommt doch erst, das Positive kommt doch automatisch, wenn ich das Negative mir angucke und auflöse, dann kommt doch automatisch das Positive.
Das ist wahr, aber das ist nicht.
Das ist doch eigentlich auch, spielt doch dann unten drunter weiter, oder? Ist das tatsächlich möglich mit Fokussier oder mit, dass das weggeht? Eigentlich nicht, oder? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es macht nicht viel Sinn, das, was als unangenehm erscheint, wegzudrücken und das zu versuchen, positiv zu sehen. Aber dennoch ist es so, dass ja nichts an dem, was auch immer auftaucht, falsch ist, weil alles dadurch bedingt ist, dass irgendwas gibt, was es bedingt, im sogenannten Hintergrund, als Gesamtausdruck von allem. Von daher kann man das, wenn man dann merkt, okay, man ist nicht mehr an dem Punkt, dass es Sinn macht, das zu tun, oder jemand, der, wie du das jetzt von außen betrachtet und das auch sicher versucht hast, dann sagt, naja, das wird eh nicht funktionieren.
Also alles ist richtig so, wie es ist.
Letzten Endes ja. Ja. Nur wenn du dann an dem Punkt bist, dass es dann aufhören kann oder deine Position nicht ist, kannst du es kritisch sehen. Und jemand, der dann merkt, okay, das funktioniert nicht, kann dann sehen, ah, okay, das funktioniert nicht. Und es fühlt sich auch nicht gut an, Dinge zu unterdrücken. Es fühlt sich nicht gut an, alles anders haben zu wollen, aus der Qualität herauszuleben. Erlöst sich ja nichts. Insofern liegst du da richtig, indem du sagst, es ist gut, das, was einem unangenehm ist, anzuschauen und zu schauen, welchen Stellenwert hat es, was hat es mir zu sagen, welche Rolle spiele ich da drin und, oder andere. Was ist die Wahrheit dahinter, das sich dann auflöst durch das Erkennen von den Zusammenhängen. Und dann zeigt sich natürlich die sogenannte stimmige Seite von der Qualität, mit der man sich da auseinandergesetzt hat. Also das ist total wertvoll, das zu tun. Das ist natürlich ein sehr bewusster Vorgang. Wie viele Menschen sind so bewusst, gehen so bewusst mit sich um, dass sie das hinterfragen, was sich durch sie ausdrückt, und das nicht unterdrücken. Die meisten Menschen haben auf vielen Ebenen Probleme, auf der körperlichen, psychischen und sonst wie Ebene. Deswegen Probleme, weil sie eben Energien unterdrücken, die auftauchen und ein Nein dazu haben. Und dazu gehört auch, das positiv zu sehen, was für einen selbst eigentlich nicht positiv ist, sonst müsste man es ja nicht positiv sehen wollen. Ja, aber tatsächlich ist es so, wenn du mehr und mehr verstehst, dass es gut ist, sich die Dinge anzuschauen, das hast du ja auch ausgedrückt, dann weißt du auch den Wert davon zu schätzen, dass etwas auftaucht, was dir nicht angenehm ist. Und vielleicht sogar mehr als die andere, weil du lernst mehr und löst mehr auf und befreist dich mehr von den Aspekten, die in dir sind und die Freiheit verhindern, als wenn du immer nur das scheinbar Gute im Blick hast, aber im Hintergrund eigentlich, wie du selber auch sagtest, dann die Energie lauert, die ja das gar nicht so sehen kann, die das auch nicht unterstützt. Aber es ist gut, wenn du das von dir verlangst, dass du es tust. Ja, es gibt viele Menschen, die müssen erst durch andere Ebenen hindurch und sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht, weil das ist ja ein Experimentierfeld, dieses Leben auf der Erde hier.
Ja, ich merke das. Ich muss das nur immer, weil wir jungen Leute haben ja auch viel so mit so einer Scheinwelt so zu tun, mit diesem Internet und so. Und da muss man auch immer so, da wirkt immer alles so toll oder dann auch, was die Leute so sagen und so. Und dann, wenn ich das höre, dann denke ich immer, es wirkt alles so, die lächeln so. Aber es kann eigentlich nicht stimmen. Von dem, was gesagt wird oder scheinbar ausgedrückt wird, aber das für mich, wie die Regel ist, kann es eigentlich nicht sein, ja. Dass man sich ja dann nicht, ja.
Ich sehe das jetzt nicht. Also du hast sicher da jetzt gerade so eine kritische Phase diesbezüglich, was Manipulation und Täuschung auch angeht. Also das, was im Außen als das erscheint, als was es erscheint, das nicht wirklich ist. Wie du ja sagst, es sieht so aus, als wäre das alles positiv und du siehst, das ist vermeintlich nicht so. Ich sehe das nicht so, sehe es eher kritisch. Im Internet ist nicht nur alles positiv, sondern hält sich mindestens die Waage, wenn es nicht noch mehr gibt, weil es ja eine anonyme Plattform ist, wo man dann ungestraft alles Mögliche von sich geben kann. Aber du bist jetzt gerade, denke ich, das ist, was dich gerade tangiert, zu sehen, so was ist wahr, was stimmt. Und danach dann zu leben.
Ja, also ich sehe das dann, dass dann Leute bei Instagram oder so ganz fröhlich so, ja, auch so einen Weg gehen, dann, oh, ich habe das mit Gedanken, habe ich das mich positiv, ich bin da wieder rausgegangen aus diesen, und dann denke ich, sitze ich davon, denke irgendwie, ich weiß nicht.
Es kann schon passieren, dass man aus Versehen gute Gedanken hat und es wirklich ansteht, dass es auch sich realisiert. Das kann passieren.
Also von alleine einfach wirklich sich verändert, aber eigentlich müsste doch der Minderwert dann trotzdem unten drunter weiter sein, oder?
Ja, wenn du dir was vormachst, heißt es ja, du machst dir was vor, das heißt, dass du drückst nicht deine Wahrheit aus. Und du kannst im Außen alles Mögliche von dir geben, wie du dich innen fühlst, ist eine andere Sache. Je mehr die Menschen das Gefühl haben, sie müssten sich positiv darstellen, umso mehr ist auch der Verdacht stimmig, oder den kann man dann leichter haben, dass da wahrscheinlich was nicht dran ist. Das muss man nicht, wenn es einem wirklich stimmig geht, warum muss man das nach außen geben? Hat man eigentlich, wenn es wirklich stimmt, gar nicht mehr das Bedürfnis, das zu tun, das mit anderen zu teilen. Aber warum definierst du dich oder warum beschäftigst du dich mit solchen Plattformen?
Tja, das ist natürlich das ist mein Thema, natürlich.
Das ist dann dein Thema und genau die Themen, gegen die du gehst. Also müsstest du dann jetzt, oder die Gelegenheit gäbe es jetzt für dich zu schauen, so welche Aspekte bediene ich da genauso, die ich bei den anderen kritisch sehe.
Also was mache ich da selber genauso wie die, wo ich das immer noch...
Ja, in welche Welt träubst du dich hinein beispielsweise, oder versuchst du dich positiv darzustellen, während du das nur deswegen machen musst, weil du dich selber nicht so positiv siehst und so weiter. Also das eigentlich direkt übertragen auf dich selbst und da zu schauen. Das sind ja die Hinweise für uns. Direkt von uns an uns. Das wäre dann ein gutes Interview mit dir selbst.
Ja, schwierig, aber es wird, denke ich, kommen. Also ich gucke ja auch immer. Also ich denke, dieses Manipulative wird schon immer mehr so ein bisschen auf bei mir. Aber es ist natürlich auch ein Thema von mir, das weiß ich auch.
Ja.
Und dieses Positiv, ja, da gucke ich natürlich auch. Man ist natürlich auch zu positiv, ja, zu, ja, ich weiß nicht, mal gucken. Aber es wird sich zeigen.
Dazu gehören ja auch zwei Seiten. Also es gehört einmal die Seite, die immer gerne das Negative sieht, und die andere Seite. Und es kann sein, dass du mehr die andere lange gelebt hast, die eher Negative, und jetzt dann im Außen dich das aufstößt, weil du eben das vielleicht für dich gerne auch so sehen würdest, aber dann doch dich mehr auf die andere Seite beziehst.
Zu sehr als Positive dann?
Naja, dass du schon auch das gerne für dich so sehen würdest, aber du es dir auch verbietest vielleicht ein Stück weit.
Ja, also eine Schwere ist dann trotzdem da, dass es dann eben für mich nicht so wirklich wahrscheinlich dann positiv ist, ja.
Ja, denn es ist ja so, dass so wie wir eingefärbt sind, so sehen wir das um uns herum auch und werten das auch. Und das ist ja auch die Möglichkeit, hinter unsere Strukturen zu kommen, hinter unsere Verhaltensweisen, uns mehr zu verstehen. Und das, was es verdeckt oder schwieriger macht zu sehen, ist, dass es ja zu jeder Verhaltensweise auch eine polare Verhaltensweise gibt, also das genaue Gegenteil, was aber dieselbe Struktur bedeutet, die man da bedient. Und daher dann immer zu schauen, so, also jetzt gehe ich gegen was, welchen Aspekt davon drücke ich jetzt eigentlich aus, drücke ich den selber aus, dann ist es leichter, das zu erkennen, halte ich ihn zurück oder sind eher ein skeptischer Typ und nicht so positiv, dann habe ich auch einen Grund, das zu kritisieren, weil ich eigentlich mir vorwerfe, damit indirekt, eigentlich könnte ich es ja ein bisschen mehr, ja, ist ein bisschen Eifersucht oder Neid dabei, ein bisschen positiver sehen oder überhaupt positiv sehen. Aber beides stimmt ja nicht. Also sowohl das nur negativ sehen, wie auch das nur positiv sehen. Und in Wahrheit ist man eigentlich in der Mitte und haftet nicht an diesen beiden Extremen an.
Ja. Das zeigt sich doch auch mit der Zeit, wenn man es wissen will, kommt schon.
Wenn man es wirklich wissen will, ja. Und das ist auch ein Interview mit sich selbst wieder zu schauen, so zu wie viel Prozent will ich es denn wissen? Ja, will ich es wirklich wissen oder ist es auch nur eine Idee? Was ist meine Motivation, es wissen zu wollen?
Ja. Doch, ich will es schon wissen. Es ist nur, ich kann es nicht. Es zeigt sich, wenn es sich zeigt. Ich kann es nicht. Also das, was ich dann sehen kann oder begreifen, kann ich sehen oder begreifen, wenn es sein soll. Irgendwie so.
Ja.
Wenn ich es war.
Ja. Ja, wenn der Zeitpunkt nicht da ist, kannst du es nicht machen. Und daher ist ja auch deine Kritik berechtigt an der Idee, dass jemand eben versucht, etwas zu manipulieren oder zu managen, weil er es so will. Aber wie viel bestimmen wir von dem, was wir tun? Oder bestimmen wir es überhaupt? Tatsächlich bestimmen wir es gar nicht. Wir drücken das aus, was, könnten wir beinahe sagen, stimmt nicht ganz, aber bestimmt ist oder ansteht, sich auszudrücken. Ja.
Das heißt, wenn ich gar keine, also das heißt, ich bin wirklich in der Mitte gelandet, wenn ich keinerlei Kritik mehr habe gegenüber dem Außen und irgendwann nur noch sage, okay, es ist so, wie es ist, oder kann es trotzdem passieren, dass ich sage, na, das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung?
Natürlich kannst du das sagen. Das wird auch bleiben, weil es gibt bestimmte Dinge auch gibt, die nicht in Ordnung sind. Mhm. Das kann man ruhig so benennen. Entscheidend ist die Anhaftung daran und die Wertung oder die Wertung, die man dann sieht als Anhaftung, kann man dann sehen, inwieweit man da noch involviert ist in das. Aber dass man etwas als stimmig oder nicht stimmig oder gut oder nicht bezeichnet, das geschieht nach wie vor. Das ist sehr wichtig, Unterscheidungen zu treffen, grundsätzlich im Leben. Was dient mir nicht, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was vertrage ich, was nicht und. Es ist das System dauernd beschäftigt damit, Grunde genommen auszusortieren.
Und da kann auch schon mal so Ärger oder sowas zu auftauchen.
Kann auch. Okay. Dann ist nichts falsch. Wenn das bedeutet ja ein intensives oder ein starkes Nein. Dem Ausdruck zu verleihen, ist nicht verkehrt. Und was eher verkehrt ist, dass man das persönlich genommen hat und deswegen Ärger auftaucht. Ja. Deswegen würde ich es eher als ein Zeichen des Unmuts bezeichnen. Also Ärger ist immer noch sehr persönlich gebunden an die Idee, jemand zu sein. Aber ein klares Nein, ja, natürlich. Und das kann noch viel klarer ausfallen als vorher, weißt du. Ich hatte schon so viel Klarheit, ein klares Ja oder auch ein klares Nein zu formulieren, zu sagen, auszudrücken. Wenn du dann Angst davor hast, was die Folgen davon sein könnten, kannst du keine Klarheit ausdrücken.
Ja, ich hatte, also wir haben so eine Gruppe von unserem Studium und da schreiben ganz viele gar nicht rein, wenn man sich so hilft und so. Und da wurde ich irgendwann richtig ärgerlich, so, weil ich gedacht habe, ist so irgendwie, jeder schreibt so, wenn er was haben will, aber er hilft auch nicht, wenn was ist oder so. Und es war so unzuverlässig. Und dann bin ich in dem Moment richtig ärgerlich darüber geworden, auch, dass sie dann auch Witze gemacht haben und jemand das gefragt, sie haben Witz gemacht, aber dann haben sie auch nicht die Antwort gegeben, obwohl ich weiß, dass sie die Antwort haben oder so, und dann war ich richtig Ärger, also da war ich richtig so weit, also ja, und dann habe ich auch gefragt, habe ich das vielleicht auch irgendwie, dass mich das ärgerlich macht, aber es war auch irgendwie in dem Moment so, so bam, ich habe es dann auch dann geäußert, weil es einfach so, man so raus musste irgendwie und jetzt. Ja, aber natürlich ist dann auch immer die Frage, wenn ich das sehe, warum ärgert mich das, ja, ob ich das auch vielleicht, oder ist es wirklich jetzt einfach ein Ausdruck von, dass man da sieht, dass sich vielleicht Leute nicht einfach nett gegenüber anderen Menschen verhalten und das einfach blöd ist, ja, das ist auch ein bisschen, ja, fast schon was vielleicht Herablassendes oder ich weiß nicht, irgendwie was eben dann so nicht Nettes ist.
Also entscheiden kann man das dadurch, inwieweit das System jetzt emotional wird in so einer Geschichte. Also wenn sich der Unmut oder Ärger in dir so äußert, dass du merkst, da kommen Emotionen hoch, fühlt sich persönlich betroffen und enttäuscht und, dann ist das ein Thema von dir, da bist du noch betroffen, hängst da drin und hast das Gefühl aus dem Defizit heraus, dass man dir vielleicht nicht geholfen hat, wo es hätte sein müssen. Also da bist du persönlich involviert.
Also gegen eine andere Person, ich habe da...
Ich weiß, ja, ich habe so verstanden. Ja, natürlich. Gerade. Gerade kannst du dann daran sehen, wie sehr du da noch persönlich in deine eigenen Themen involviert bist, wenn du siehst, dass dein System auf jemand anderen im Außen so einsteigt.
Okay, also wenn du jetzt sehen würdest, da ist eine Person, eine andere und da passiert gerade sowas, wo du sagst, ah, das ist aber nicht in Ordnung, dann würdest du sagen, das muss die Person selbst dann sagen. Da schalte ich mich nicht ein. Also
nein, das würde ich nicht sagen. Wenn ich das Gefühl hätte, ich sollte mich einschalten, würde ich das tun. Okay. Aber wenn es mich nichts angeht, würde ich es nicht tun. Okay. Das muss man jetzt definieren, was ist, wenn es mich was angeht und wenn es mich nicht angeht. Das hängt von dem Setting zusammen jeweils. Aber wenn man da anwesend ist und ein Teil dieser Gruppe, dann ist es total in Ordnung, dann da Stellung zu beziehen. Und das gehört ja dazu im Universum auch, dass es nicht darum geht, dass es ein Stillstand ist und dass man sagt, so wie es ist, ist es und so bleibt es jetzt auch, sondern es kommt die nächste Bewegung oder die nächste Veränderung kommt in Gang. Und dann ist Eingreifen dann auch eine der Formen, wie es Universum weitergeht. Also könnten wir... das, was eigentlich jetzt als nächstes ansteht, in Form von Bewegung oder Tendenzen anhalten, würde das Universum in sich zusammenfallen. Tut's nicht. Und daher kann niemand wirklich das, was ansteht, anders machen. Ja, also niemand kann irgendwas anders machen. Insofern kann man ja auch sagen, es ist alles richtig, wie es ist. Oder niemals falsch, egal wie man sagt. Es gibt nichts Richtiges, es gibt nichts Falsches. Aber so, es stimmt so, wie es ist, weil es nicht anders sein kann. Jeder erfüllt seinen Part, egal wie schräg er ist. Auch jemand, der oder viele, die sich da nicht in diese Liste eintragen, erfüllen genau ihren Part, indem sie eben das nicht tun, was jemand anders glaubt, was sie tun müssten. Und derjenige andere, oder du in dem Fall, du erfüllst dann auch den Part, indem du dann eine Energie ein Stück weit dagegen setzt, dass es nicht okay ist, wie es die anderen ausgedrückt haben. Und was sich dann durchsetzt, sieht man dann.
Ich habe das in letzter Zeit ganz oft, dass ich sehe, es wirkt sich was aus, es kommt was in mir oder so, es passiert was und ich habe das Bedürfnis, es so richtig zu machen oder zu fühlen, was ist jetzt, was welcher Energie kommt, ich kann es gar nicht so sagen und dann passiert es, also so wie ich es dann wahrscheinlich in dem Moment einordne. Und aber trotzdem kann ich nicht sagen, wie jetzt auch, ist das jetzt gekommen, weil da noch ein eigenes Thema oder ist es, weil es jetzt so. Das habe ich im Moment manchmal so, dass ich sehe, es kommt so irgendwie aber ich habe so, ich kann es nicht einordnen, also mehr so das, so alles genau auseinandernehmen, was jetzt da ist, auch bei mir, um da vielleicht besser zu werden oder so. Und jetzt dann nehme ich das wahr, dass ich da einfach
Also wenn du von deiner Grundstruktur her recht emotional bist, ist es schwer, das zu unterscheiden, weil deine Reaktion dann immer eine sein wird, die ein bestimmtes Level von Aufregung hat. Und dann kannst du den Unterschied nicht wahrnehmen zu noch mehr Aufregung, wenn du jetzt total involviert bist. Wenn sich das in dir ein Stück weit beruhigt hat, was Emotionen sind oder auch intensive Gefühle, die ständig in deinem System genährt werden, wenn das stiller würde, dann könntest du merken, jetzt kriegt's mich, jetzt reißt mich aus meiner Mitte, ich kann nicht mehr wirklich bei mir bleiben, ich bin jetzt aufgeregt und involviert in das und will unbedingt, dass das wie auch immer sich jetzt ausdrückt, was ich jetzt sagen will, und dass sich das ändert, was da passiert. Und das ist ein emotionaler, ein innerer Aufruhr, und den nimmst du wahr, und der beschäftigt dich dann auch meistens danach noch. Dann fragst du dich noch, war das jetzt richtig, so wie jetzt, dann fragst du dich, war das jetzt richtig und so weiter. Und das bedeutet, es hat dich eigentlich in deiner Thematik gekriegt. Ja, es hat dich ein Stück weit darauf aufmerksam gemacht, okay, da bin ich noch involviert, so was ist es denn, welches Thema ist es, was hat es jetzt was mit Ungerechtigkeit zu tun, fühle mich selber immer ungerecht, bin ich ein Gerechtigkeitsritter, bin ich vielleicht selber auch ungerecht, oder sehe ich mich primär als Opfer, welche Rolle nehme ich da ein, und das dann zu untersuchen, das wäre dann gut, um nicht immer wieder in so einer Situation zu landen, wo man dann aus der Mitte rausgerissen wird.
Okay, also ich bin doch noch so emotional wahrscheinlich so immer noch auf so einem hohen Level, dass ich das deswegen nicht so spüre.
Das vermute ich, weil sonst, du hast ja schon ein zweites Mal jetzt gesagt, du weißt aber nicht, ja, woher es jetzt kommt genau. Von daher bedrückt es dich, oder ist wichtig für dich, das rauszufinden, und du würdest gerne natürlich die Möglichkeit haben, das unterscheiden zu können. Und wie gesagt, die leichteste Form der Unterscheidung ist die, wenn du siehst, dein System gerät in Aufregung, gerät in Unruhe jetzt und will da unbedingt was hinbiegen. Und dann die ganzen Geschichten, die dann da auf der Ebene des Denkens ablaufen, dazu ist meistens ein Package.
Ich glaube, vielleicht laufen bei mir auch noch Emotionen ab, die ich nicht so oder so wahrnehme manchmal. Also, dass noch das wie so gedeckelt ist und das ist noch wieder so drunter.
Das kann sein. Das könntest du versuchen, auch wieder rauszufinden, indem du schaust, inwieweit hat dein System die Tendenz, in Aufregungsszenarien zu gehen oder überhaupt Aufregung zu suchen. Wo lenkst du dich oder wie viel dann auch ab, grundsätzlich? Und dann kannst du wissen, okay, ja, ich brauche immer ein bestimmtes Level, weil wenn es dann stiller wird, damit kann ich nicht so gut sein.
Ja, das ist bei mir sehr schlimm. Das ist sogar so schlimm, dass ich dann auch nicht auf die Idee oder die Kraft habe, dann zurückzubleiben, ja.
Dann?
Ruhig zu bleiben. Damit zu sein, dann schaffe ich es vielleicht eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, und dann hört es auf. Naja, es wird kommen, also ich brauche Zeit, aber ich denke, es wird
Naja, aber so ist thematisch, ist mein Verständnis von dem Gespräch, was wir jetzt haben. Wir hangeln uns von einer Ebene zur anderen. Also von der vordergründigen, von deinem Erleben dort und was richtig ist und was falsch da und wie weit du jetzt davon berührt bist. Und dann rauszufinden, jetzt, du bist wahrscheinlich davon stark berührt, kriegst aber nicht so mit, und das ist die nächste Level dann. So, warum hast du die Tendenz, und das haben wir ja gesehen, dass du mehr Unruhe anstrebst oder Aufregung anstrebst, und dann wäre das nächste Level der Frage dann die, warum, wofür brauchst du die Aufregung? So kommt man dem Thema, was in einem selber läuft, und dem Verstehen davon, dem bewussten Aspekt in sich selbst näher. Und wie gesagt, auch die Antworten, wenn du dir die Fragen stellst, die Antworten kommen ja von dort, oder wir stellen uns die Fragen, weil die Antworten da sind schon. Ja. Insofern ist es gut, wenn diese Fragen auftauchen und der Wunsch stark ist, wie wir gesehen haben, die Antwort wissen zu wollen. Das ist gut. Also das wäre der nächste Punkt, dann zu schauen, so, wofür brauche ich Aufregung? Warum kann ich nicht damit sein, dass nichts passiert oder scheinbar nichts passiert? Dann kommst du deiner Grundstruktur auf die Schliche, und wenn du das rausgefunden hast, dann musst du schauen, ob es noch eine Spur dahinter gibt. Weil wir sind ja zufällig im Satsang, von daher ist es nicht nur jetzt ein persönliches Setting, sondern ist ja auch ein spirituelles, und da geht es ja auch um die Ebenen, dass unsere Natur eigentlich keine Aufregung ist und auch nicht wirklich Aufregung bewirkt, sondern sie eher settelt und eigentlich genau das Gegenteil von Aufregung ist, was total bewegungslos still ist und als einziges bewegungslos sozusagen verharrt. Wie geht man damit um, wenn sich diese Ebenen in einem selber widerspiegeln, wenn die auftauchen? Ja, und ein Stück weit tut es das auch in deinem Thema in Bezug auf Aufregung, weil Aufregung heißt, wir sind nicht damit konfrontiert, dass nichts passiert und wir dann auch nicht die Angst haben müssen, weil nichts passiert und wir dann möglicherweise glauben, wir sind dann nicht mehr da, wenn nichts passiert oder wir verkommen zur Bedeutungslosigkeit oder lösen uns auf, dass wir dann an diese Grundangst kommen, die im Menschen ist, nämlich nicht mehr zu sein. Und dann zu schauen, wie ist das miteinander verknüpft, was sich in dir als Aufregung zeigt. Also wir sehen, das ist ganz viel komplex, Menschsein. Da gibt es verschiedene Levels, um dahin zu kommen, dass man sich versteht, weshalb man so ist, wie man ist. Das ist ja die Herausforderung für Menschsein, dass man das rausbekommt. Welcher spezifische Ausdruck in dieser Form bin ich eigentlich, der sich ausdrückt? Aber nicht als das Wesentliche, sondern als der Ausdruck hier auf der weltlichen Ebene. Und das absolut Wesentliche ist ja, was wir wirklich sind. Und wenn wir diese Ebenen in uns öffnen, dann haben wir auch leichter Zugang zu den anderen Ebenen der weltlichen Sphäre, die sogenannten. Gibt ja eigentlich keinen Unterschied, aber scheint oft so. Und das ist die Ebene, selbst wenn wir niemanden haben, der uns helfen kann, so wie wir es jetzt hier im Satsang machen, im Setting, wenn du diese Ebene im Blick hast, hast du Zugang zu den maximalen Ebenen von Bewusstheit in dir und kannst leichter durchschauen, was in dir läuft. Ja, um selber zu schauen, was ist jetzt stimmig. Das ist die maximale Hilfe. Das ist, wenn sich das durch dich zeigt, ist es Fülle und Liebe. Und in der Liebe hat man Verständnis für alle und alles. Also in der unpersönlichen Liebe, nicht in der die persönliche Beziehung braucht, um dann sagen zu können, das ist jetzt Liebe, sondern in der bedingungslosen Liebe. Und in Fülle zu leben heißt, dass du niemandem was missgönnen wirst. Ja. Also kannst du aus der Qualität leben, reduzieren sich die ganzen Ungewissheiten und vermeintlich schrägen Verhaltensweisen. Total. Und leider können wir nicht immer gleich so anfangen. Also, oft müssen wir dann erstmal schauen, was läuft auf der persönlichen Ebene schräg. Und wenn das durchschaut ist und wegfällt, dann ist Raum für Bewusstheit. Und dann ist es ein Selbstläufer. Dann taucht immer wieder was auf, was einem nicht bewusst war. Und wenn es dann durchschaut wurde, ist es dann bewusst. Und dann kann es sich nicht mehr tangieren oder reduzieren. Und ja, mehr und mehr ist dann nur noch Bewusstheit. Und das ist cool. Weil das Ziel aller Fragen ist ja, dass keine mehr auftauchen. Deswegen fragen wir ja, weil wir keine mehr wollen. Das ist nur das Erledigen von den unerledigten Geschichten in uns, dass wir Fragen stellen. Damit habe ich jetzt nicht gesagt, der Devasetu hat leider unerledigte Geschichten, weil er Fragen stellt. Er muss es halt machen. Aber er ist auch nur ein Kanal für die Antworten, die in den anderen sind, sonst würde er die Fragen nicht stellen. Weil ja, jemand. Okay.
Ja. Was ich spannend oder verrückt finde, ist wirklich so, dass man selbst nicht in der Hand hat, was man erkennt und sieht und auf welche Ideen man kommt. Oder so, wenn jetzt eine Idee da war, dass die gekommen ist, habe ich Glück gehabt oder so. Und dann manchmal sieht man, guckt man und sieht, da ist irgendwas, aber man, ich kann es mir gucken, aber ich kann gerade nicht mehr sehen. Ja, das ist, man guckt und guckt natürlich, dann gibt es dann das, aber genau, man kann das gerade, das finde ich verrückt, ja.
Je weniger du glaubst, dass du diejenige bist, die handelt, also bestimmt, was sie tut, desto deutlicher siehst du, wie genial alles läuft, weil du keine Chance hast, wirklich einzugreifen, sondern nur das ausdrücken musst, was ansteht. Das kann man, wenn man total involviert ist in sich selbst, kann man das nicht sehen, weil man ja auch jemand ist, der dann bestimmte Dinge bevorzugt und andere ablehnt. Und dann hat man immer die Haltung, dass man das, was man ablehnt, gerne anders haben möchte. Das ist so, wie sich Persönlichkeit durch den Menschen ausdrückt, primär durch das Ablehnen von bestimmten Aspekten. Und dann automatisch natürlich auch was anderes haben wollen, wovon man aber nicht ganz genau weiß, was es ist und wofür man es wirklich braucht. Man ist dann wirklich, man ist einfach ein Reflex von Vermeidung von dem Unangenehmen. Und dann, wenn das System dann ein paar Sachen gefunden hat, die ihm gut gefallen und nicht so negativ sind, dann klammert sich auch an die. Und dann ist es ein Automatismus, der dann auch immer wieder bedient werden muss, im Wechsel zu der Ablehnung. Also Freiheit ist, wenn nichts mehr bestimmt, also die Idee nicht mehr da ist, dass bestimmt wird, was man tut. Denn nach meiner Erfahrung oder Beobachtung, so genial wie Leben sich so entfaltet, auch Freiheit sich entfaltet, könnten wir nie mit der Idee, der Bestimmer zu sein, der ja nur einen ganz geringen Ausschnitt des Bildes sieht, schaffen. Das könnten wir nie. Es würde nie jemand frei werden. Keine Chance. Außer es würde anstehen wieder mal. Kleine, aber entscheidende Ausnahme. Aber eigentlich nicht wirklich, wenn wir es bestimmen würden. Wir verstehen nicht, was uns zur Ergänzung dessen, was sich in uns als noch nicht vollkommen zeigt, was da fehlt in Form von Verhaltensweisen und Reaktionen und Energien und so weiter. Keine Chance, das zu sehen. Willst du was sagen?
Ja, ich wollte es. Wenn wir jetzt fertig sind.
Sind wir fertig?
Ja, ich habe jetzt schon so lange ganz richtig.
Zu dem Verhältnis von hoher Energie und Bewusstheit. In Frankfurt letztens hast du gesagt, dass zuerst die Energie hochsteigt. So, und dann kommt hinterher Bewusstheit. Habe ich falsch verstanden?
Oder? Also in dem Zusammenhang habe ich es sicherlich gesagt, aber.
Und jetzt frage ich mich, gibt es? Einmal hast du auch gesagt, es genügt nicht, in einer hohen Energie zu sein, wenn keine Bewusstheit ist.
Ja.
Aber in Frankfurt habe ich das so verstanden, dass man sich um die Bewusstheit nicht so kümmern muss. Die Energie macht das von selbst.
Also grundsätzlich macht die Energie sowieso alles selbst. Das ist klar. Aber es entsteht der Eindruck, dass man bestimmte Dinge tun kann und dann die Bewusstheit gesteigert ist. Also tun im Sinne von zu verstehen, was man tut und um das zu lassen. Ja, also Bewusstheit entsteht dann, wenn bestimmte Dinge gelassen werden und man dann gelassener wird.
Ja.
Also weil die taucht dann auf, sie entsteht ja nicht wirklich, aber taucht dann auf im System vermehrt, wenn die unbewussten Anteile nicht mehr wirken. Also wenn sozusagen Raum geschaffen wird auf der unbewussten Ebene, nimmt dann Bewusstheit diesen Raum ein oder hat ihn automatisch.
Durch die Energie wird dieser Raum geschaffen.
Wodurch wird der Raum geschaffen? Wird mehr dadurch geschaffen, dass sich die Themen, die in einer Person laufen, die einschränkend sind für Bewusstheit, dass sich die erlösen durch das Umsetzen davon oder Abnutzen davon auch. Und dann entsteht Raum für Bewusstheit und dann gibt es mehr und mehr eine Wechselwirkung von Bewusstheit, die dann das Unbewusste durchschaut und dem Verschwinden von dem Unbewussten, sodass wieder mehr Bewusstheit da ist. Das wird dann eine Wechselwirkung. Aber der Anfang ist nicht, dass Bewusstheit jetzt dazu drängt, dass du endlich deine unbewussten Anteile los wirst. Und deswegen dann mehr Bewusstheit auftaucht. Weil Bewusstheit kann das Unbewusste nicht verdrängen. Das kann es nicht. Und Freiheit zeigt sich dadurch, dass die unbewussten Anteile wegfallen. Nicht, dass da mehr Bewusstheit dazu kommt. Bewusstheit ist ja immer das Maximale, ist immer 100%.
Aber wie können sie denn wegfallen?
Durch das Ausdrücken davon. Also auch durch das Ausdrücken schräger Aspekte von uns. Wenn das System den Höhepunkt überschritten hat von dem Ausdruck, der angelegt ist, dann nutzt sich das ab. Also so in etwa so könnte man es ganz grob gesagt ausdrücken. Und dann taucht entsprechend, wenn sich das abgenutzt hat und weniger davon ausgedrückt werden muss, weil die Tendenz nicht mehr da ist, das zu 100% zu bedienen, dann ist Freiraum, da ist mehr Raum für Bewusstheit. Verstehst du, sonst wäre es so, dass jeder eigentlich nichts dagegen setzen könnte, gegen Bewusstheit, weil Bewusstheit ja als einziges ist und die Qualität, die Kraft, die es hat, wäre eigentlich so, dass es überhaupt keine persönlichen Strukturen geben würde, von vornherein gar nicht. Weil die Bewusstheit so stark ist. Ich meine, die Power von dem absoluten Einzigen, das ist, ist unermesslich und doch nicht in der Form so, dass es eingreift. Es ist kein Eingreifen, was von außen uns beeinflusst, sondern es ist ein Wenigerwerden von der persönlichen Struktur. Durch welche Umstände auch immer, ich erkläre mir so, dass es einfach dann über den Zenit hinausgeht und dann einfach mehr in sich zusammenfällt und dann man das in Frage stellen kann. Dadurch ist dann mehr Bewusstheit auf dem Plan oder sichtbar. Aber wie es genau jetzt passiert.
Also man kann Bewusstheit nicht machen, weil du jetzt, ich habe das jetzt so verstanden, dass wenn man Fragen stellt und so weiter und dann wird man immer bewusster. Aber ich habe oft gar keine Fragen. Also
dann hast du natürlich jetzt keine Chance, nach deiner Definition bewusst zu sein. Nein, das ist ein Mittel natürlich, die zu der Öffnung hinzugehört, zu dieser Wechselwirkung von Wegfallen von der persönlichen Struktur und dem Auftauchen von mehr Bewusstheit, dass, wenn dann entsprechende Fragen gestellt werden, eigentlich nur wirklich dann deutlich wird, aha, da ist in einem selbst die Antwort für die Fragen, die man stellt. Also heißt das, es geht einen Schritt weiter durch die Frage, die man stellt. Aber nicht, weil man sie stellt, sondern weil es schon ansteht, dass sich eine neue Ebene zeigt und dazu die entsprechende Frage
auftaucht. Ja, und wenn ich jetzt keine Frage stelle, was ist dann?
Naja, wenn du dann nicht siehst, dass irgendwas passiert. Ich meine, du bist ja im Satsang und durch die Wirkung von Satsang oder dadurch, dass jetzt in dir Dinge wegfallen und du dann in so ein Setting gehst wie Satsang, durch die Stille, die da ist, fallen eben diese Dinge weg, beziehungsweise du kannst im Satsang zum Beispiel nicht mehr so bedienen wie sonst, da ist mehr Bewusstheit, es taucht deswegen mehr Frieden auf und Freude, Glückseligkeit oder Gelassenheit, was auch immer, irgendwas davon tut's. Und das heißt, das persönliche System ist mehr zurückgedrängt. Okay? Und das hat eine Wirkung und je mehr du im Satsang auftauchst, umso mehr passiert das, ohne dass du irgendwas wissen musst, dass dein System sich ändert und dass die persönlichen Strukturen in sich zusammenfallen nach und nach und dann Raum ist für mehr Bewusstheit. Also du kannst nie was für Bewusstheit tun, weil, wie gesagt, Bewusstheit ist deine wahre Natur. Ja, dieser unverstellte Blick ohne persönliche Vorlieben oder Abneigung. Das ist gegeben. Und es ist sozusagen nicht sichtbar, dadurch, dass sich die persönliche Struktur so stark wirkt. Daher geht es mehr darum, die persönliche Struktur zu reduzieren, damit dieser Blick dann auf die 100% Bewusstheit sichtbar wird, als jetzt dann dauernd zu versuchen, bewusst zu sein. Aber natürlich tun wir das durch die sogenannte Sadhana, indem wir den Fokus da haben, wo Bewusstheit ist und dadurch dann die persönliche Struktur gar nicht mehr bedient wird. Und die Wirkung von Bewusstheit auf uns selbst ist dann, dass sich die persönliche Struktur immer mehr reduziert. Dadurch taucht dann scheinbar mehr Bewusstheit auf. Ja. Und ja, interessanterweise kann es wirklich so sein, dass jemand in einem hohen Energiefeld ist, aber in ihm die Öffnung nicht ist, in den Wunsch nach Freiheit. Und dann kann man relativ hohes Energielevel haben, aber sich dessen nicht bewusst zu sein, was man ist, oder das auch nicht zu fragen oder sich selbst nicht zu hinterfragen. Sondern total eben dieses Konsum und involviert in die persönliche Struktur denken lebt. Kann sein. Aber wenn total hohe Bewusstheit ist, ist immer auch hohe Energie. Das geht nicht ohne. Also weil ja, wie gesagt, höhere Bewusstheit sich nur dann ausdrücken kann, wenn die persönlichen Dinge wegfallen. Also dann ist immer auch Bewusstheit und die interessanterweise immer in die Richtung geht von Öffnung in das, was wir sind. Also in unseren natürlichen Ausdruck, in die Wahrheit hinein. Ist nicht Bewusstheit, kann sich da nicht irgendwelchen anderen Nebenbaustellen widmen, die dann die Person perfektioniert oder solche Dinge. Ja, das ist cool, dass es so angelegt ist. Und natürlich zeigen sich auf verschiedene Weisen Öffnungen von uns in Bewusstheit oder das Zurückdrängen, zum Teil auch Auflösen von der persönlichen Struktur, indem man auch Erfahrungen macht, wo man merkt, die Kundalini steigt auf und passiert alles Mögliche. Glücksmomente, die man nicht mehr missen möchte, durchdringen das System und vieles, das meine, es passiert sowieso alles von alleine. Manchmal sieht es so aus, als müssten wir was dazu beitragen. Das ist dann der Fokus, den man dann hat auf das, was das Höchste ist. Ja, aber auch das passiert. Ja, auch das ist ein Passieren. Aber aus der persönlichen Perspektive, wer sonst muss die Tendenz in sich ausdrücken, sich befreien zu wollen, wenn nicht die persönliche Ebene, die sich entpersönlichen muss. Entpersönlichen muss. Das Ende der persönlichen Struktur. Die tut dann alles Mögliche und glaubt, dass es tut. Aber tatsächlich ist es ein Impuls, der auftaucht und der schon Gnade ist, dass in einem recht unbewussten Zustand von Ich-Identität da der Wunsch nach Freiheit aufkommt. Normalerweise ist die Tendenz ja bei einer Ich-Identität, sich immer selbst zu bestätigen, sich selbst zu behaupten, selbst zu bewahrheiten und zu produzieren, all das und natürlich zu überleben. Also es ist schon wirklich ein Akt der Gnade, die es ja, wie wir ja wissen, auch nicht gibt, aber nennen wir es mal so, weil wir es einfach als besonders empfinden, dass in einer persönlichen Struktur überhaupt die Möglichkeit besteht, dass der Wunsch nach Freiheit auftaucht. Das ist unglaublich. Wenn man sieht, wie eine Person in Vollfunktion eigentlich daran prinzipiell gar kein Interesse hat. Wie kann das passieren? Gnade insofern, als sich ein paar Aspekte im System erlösen und natürlich das angelegt ist, ohne dass es im System angelegt ist. Passieren die Öffnungen nicht und es passiert auch nicht der Wunsch nach Freiheit und es passiert auch schon gar keine Sadhana oder spirituelle Übung als Öffnung in das, was man ist. Das heißt, es gibt in jedem Menschen tendenziell, prinzipiell einen weisen Aspekt, der eben dann auftauchen kann, wenn das in der persönlichen Struktur angelegt ist, in Form von zunächst mal der Sehnsucht. Aber da ist immer auch der Anteil schon dabei, der weise ist oder bewusst ist, der ja sich nur dann in Frage stellt oder etwas in sich in Frage stellt, von dem er eigentlich sehen kann, da stimmt was nicht. Also hat man dann schon einen Blick raus aus der Szenerie des totalen Funktionierens der persönlichen Struktur. In dem Moment, wo Sehnsucht ist, ist das schon der Fall. Also es ist immer gekoppelt, dass plötzlich Bewusstheit auftaucht und auftauchen muss, um das Ziel zu verfolgen, zu wissen, wer man ist. Warum ist Bewusstheit so wichtig? Weil natürlich die Qualität von Freiheit ist die, dass da keine Unbewusstheit mehr ist. Es einfach wegfällt. Das heißt dauerndes, letzten Endes Wachsein. Kein innerliches Wegschlafen oder sich wegträumen oder wegwünschen oder was anderes dauernd wünschen oder so, wie wir es vorhin gehört haben, sich irgendwas versuchen zu manifestieren, das mit Wünschen zu begleiten. oder Taktiken, Techniken?
Mal zu der Frage, wie kann es sein, dass in einer persönlichen Struktur sich auf einmal der Wunsch nach Freiheit entfalten kann? Hängt das nicht auch damit zusammen, dass einfach auf der persönlichen Ebene so viele Enttäuschungen vor die Wand laufen und so geschieht? Und wenn das eine Rolle spielt, wer ist dann darüber enttäuscht? Ist das der weise Aspekt in uns oder ist das die Person?
Es ist immer die Person, die enttäuscht ist. Und durch das Sehen davon, dass vieles nicht funktioniert und primär Leid erzeugt, bedeutet es ja, dass das System von sich selber mehr zurücktritt. Also vieles dann ein Stück weit schon gar nicht mehr bedient, weil es gesehen hat, das ist ja fürchterlich schräg. Und dadurch entsteht genau der Freiraum, der nötig ist, damit Bewusstheit eine Rolle spielen kann. Natürlich ist Enttäuschung ein Teil davon, weil das uns ja auch symbolisiert, da ist ein anderer Anteil in uns immer schon, der auf uns einwirkt und der die Perfektion ja ist in uns selbst. Und der uns dann sehen lässt, aha, hier ist irgendwas falsch, weil es fühlt sich ja leidvoll an, fühlt sich nicht stimmig an. Also der Anteil ist immer irgendwo ein Stück weit beteiligt, aber er ist nicht so freigelegt durch das totale Funktionieren der persönlichen Struktur.
Beides ist ja paradox. Es wäre ja paradox, wenn dieser weise Aspekt überhaupt die Möglichkeit hätte, enttäuscht zu sein. Von daher
das muss es
ja die Person sein. Aber die Person selber, das ist ja auch paradox, dass die sich sozusagen dann selber in ihren Strukturen angreift.
Naja, doch, du hast ja selber das Argument dafür geliefert, dass sie das tun muss, weil sie eben in den Strukturen, die sie selber lebt, enttäuscht ist. Also sie ist sozusagen selbst von sich enttäuscht. Das ist das beste Argument. Also auch für Themen, für das Erledigen von Themen, dass man sieht, das macht überhaupt keinen Sinn, das schadet nur mir vor allem, weil so danach lebt ja eine Ich-Idee, so eine Struktur, was ist mit mir? Und dass es sieht, das dient niemandem, tut weh, es kommt nie was dabei raus. Das ist dann das Ende einer solchen Struktur.
Aber wenn es die persönliche Struktur ist, die diesen Frust bekommt, warum geschieht das dann nicht bei jedem? Weil jeder hat die ja.
Ja, weil es braucht eben ein anderes Level und es braucht auch diese innewohnende Qualität, die Sehnsucht ausdrücken muss. Das ist angelegt. Also alleine, daher auch der Hinweis, es gehört zusammen. Also wenn keine Sehnsucht da ist, wird es nicht passieren.
Die Sehnsucht ist dann aber von dem weisen Aspekt in einem.
Die Sehnsucht ist eine Wirkung auf die persönliche Struktur, weil eben im Hintergrund immer lauert diese Ahnung davon, dass da eigentlich eine andere Qualität ist, die sich jetzt nicht ausdrückt, weshalb es mir wehtut. Verstehst du, es muss eine Basis einer guten Qualität geben, damit man überhaupt sagen kann, das, was sich jetzt durch mich hier ausdrückt, das ist fürchterlich, ganz schrecklich. Das ist der Maßstab dafür, dass man praktisch die gute Qualität im Hintergrund irgendwo hat. Und es ist aber nicht im Vordergrund tut. Und im Vordergrund im Gegenteil, das ist, was nur weh tut. Und das tut deswegen weh, weil das andere im Hintergrund ist.
Ja. Ich verstehe das jetzt besser, ja. Hm.
Also ohne, dass es angelegt ist, weil es gibt viele Menschen, die haben viel mehr Leid als fast alle, die hier sind. Also auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht genau beurteilen kann natürlich, aber für viele schon, dass Menschen gibt, die leben so im Unglück, die haben nie diese Öffnung. Auch wenn es viel mehr Unglück gibt, für sie auch in ihrem Erleben, als für viele andere. Wenn der Wunsch nicht in die Richtung geht, wenn der Ausdruck nicht der ist, der sich irgendwann mal öffnen kann in das, was jenseits der Person ist, kann das Leid noch so traumatisch sein. Das führt nicht dazu, dass sich das System dahin orientiert. Das ist, ja, könnte man sagen, es ist ein bisschen ungerecht, vermeintlich, ja. Das sind Gründe, die wir nicht durchschauen. Manche sagen dann eben, es gibt sowas wie frühere Leben und er ist selbst schuld sozusagen. Aber inwiefern hilft das jemandem, der selbst schuld ist an etwas, wenn er nicht mehr weiß, wofür er schuldig ist, was die Menschen ja nicht wissen. Ja, weiß kaum jemand, warum was jetzt in seinem Leben wirklich ist, auch wenn man die Idee hat, dass es dafür Ideen oder Begründung geben könnte. Wirklich nachvollziehen kann man es nicht, warum man an dem Punkt ist, dass man da jetzt durch muss. Daher ist, ja, wie gesagt, das ist nicht ein persönlicher Verdienst, dass Freiheit auftaucht. Ja, es ist, ohne die Anlage davon gibt es keine Chance. Gar keine. Also was ist angesagt? Dankbarkeit. Wenn Dankbarkeit ist es ein Ausdruck und Widerspiegelung von Liebe. Und das ist gar nicht so übel. Also dankbar zu sein heißt, man schätzt das, was sich einem selbst präsentiert, sonst ist man nicht dankbar. Und das ist eine gute Voraussetzung für Freiheit. Also mehr das zu schätzen, was man selber ist oder die Qualität, die sich in einem selbst ausdrückt, als frei von der Involviertheit in eine persönliche Struktur.
Die ist einfach auch ein Ausdruck von dieser Weisheit, die uns allen
ja.
existiert.
Ja. Die sich eben, wie gesagt, dadurch ausdrückt, dass man das schätzt, mehr schätzt, was man ist und oder wie es ist, auch sogar die Umstände, und dann nicht mehr unterscheidet zwischen diesen und denen, dann hat man plötzlich viele Umstände, für die man dankbar sein kann. Verstehst du, was es bedeutet letzten Endes? Ist man dann nicht mehr in der Abwehr von dem, was sich als Leben präsentiert, in beiden Facetten, also in der einen wie in der anderen Polarität. Und dann hast du eigentlich keinen Grund mehr zu klagen. Im Gegenteil, du kannst nur noch sagen, wow. Also für viele ist Leben so ja nicht, aber dann ist für dich das Leben so, dass du keinen Grund mehr findest, dich zu beklagen. Im Gegenteil. Aber du hast recht, Dankbarkeit kann man nicht machen, auch das ist ein Geschenk, der auftaucht. Oder die nicht auftaucht. Wir sind auch sehr ausrechenbar, weil wenn bestimmte Aspekte von uns wegfallen, die empfindet jeder als Erleichterung, außer er ist noch in dem Modus, dass er eigentlich mehr an sich festhalten will und nicht Freiheit bewusst anstrebt und Dinge plötzlich wegfallen, die man als unangenehm, als Defizit empfindet, ja, als dramatisch auch, Verlust von was auch immer, Menschen oder Umständen, Partnern, Lebensumständen. Aber wann immer dann in Bezug auf den Wunsch nach Freiheit bestimmte Aspekte sich verabschieden, also ist eigentlich immer Dankbarkeit da und ist Zufriedenheit oder Glückseligkeit und Liebe und Frieden und so weiter, ist alles in Hülle und Fülle dann da. Und da sind wir so wie jeder andere Mechanismus, der bestimmte Dinge ablehnt, genauso ein Mechanismus, der das dann gut finden muss, kann gar nicht anders. Dann besteht die Freiheit in Form von Unfreiheit darin, dass man Wegfall von Aspekten von sich selbst als gut finden muss. Und gerne möchte dann auch natürlich.
Und aus dieser Perspektive verschwindet dann auch eigentlich die Dramatik. Also die Sachen, die dann dramatisch erschienen, die wirken dann im Nachhinein als sehr stimmig und letzten Endes gut.
Ja, die sind, wie gesagt, darum geht es ja dann, zu schauen, dass man aus den vermeintlich unangenehmen Situationen eben Kapital schlägt, indem man es durchschaut und dann die andere Seite davon leben kann und dann als Folge davon die Mitte zwischen beiden. Und dann wirst du nicht mehr nur gegen das gehen, was sich dir präsentiert, sondern du wirst sogar, was scheinbar gegen dich ist, als positiv ansehen, weil du eine Chance hast, wieder was zu erkennen, aufzulösen und dann eben noch mehr Zufriedenheit ist und weniger Grund, gegen irgendwas ärgerlich oder unzufrieden zu sein.
Also wenn man da mitgeht, dann kann sich das richtig verselbstständigen sozusagen.
Das tut es. Was heißt, wenn du mal mitgeht? Also wenn ansteht, dass dein System da mitgeht, dann geht es mit. Und wenn es nicht ansteht, wird es nicht mitgehen. Ja, aber wenn das so passiert und da keine Widerstände auftauchen und wirklich da die Möglichkeit besteht, wirklich sich alles anzuschauen, was man ja grundsätzlich vermeidet aus der persönlichen Ebene, wird ja alles verdrängt und vermieden. Also alles, was scheinbar einem nicht gut tut, wird versucht zu verdrängen. Und um das zu erlösen, braucht man die Bereitschaft hinzuschauen. Also wach zu sein. Und das ist ja schon der endgültige Zustand. Also dass du dich dem stellst, was ist, unverstellt sozusagen, also ohne zu sagen, ich hätte es gerne irgendwie anders, sondern ich schaue es mir jetzt an, wie es einfach ist. Das ist schon der Zustand von Freiheit im Grunde genommen, weil das der ist, der sich nicht einmischt und einfach nur interessiert zuschaut. Ja, und damit nicht getrennt ist von dem, was passiert, sondern es durchdringt. Und damit ist dann große Freiheit. Thank you. Fangen wir damit an. Wann fangen wir damit an? Fangen wir doch damit an. Du bist ja schon mittendrin. Alleine zu wissen, dass hinter jedem vermeintlichen Stolperstein oder jeder vermeintlichen Verletzung, die man hat, jedem Aspekt, den man versucht, nicht mehr zu leben oder zu unterdrücken oder aus seinem Leben zu vertreiben oder zu ignorieren, dahinter eigentlich eine Qualität steht, die das, wie soll man sagen, das habe ich gar keine Worte dafür, für die Gnade da, der Erlösung davon, von dem, worum man sich ein Leben lang versucht hat zu drücken. Also was einen praktisch rund um die Uhr beschäftigt. Ja. Das ist die jeweilige Grundstruktur eines Menschen, solange sie nicht durchschaut ist. Ist man ständig damit beschäftigt und meistens ist sie auch an die Angst geknüpft, nicht mehr zu sein und in Verbindung damit auch an Mangel. Und damit ist man ständig beschäftigt, das nicht aushalten zu können, was sich einem präsentiert. Schaut man wirklich einmal hin, genau genommen, ja. Schaut man wirklich hin, hat die Bereitschaft, das zu tun, dann hört diese Anspannung, die ja im System ist, um etwas zu vermeiden, was sich die ganze Zeit ja aufdrängt, indem man es nicht haben will. Dann erlöst sich das ja, dann fällt die Anspannung weg und für mich ist Freiheit ein anderer Ausdruck für Entspannung oder Entspannung ein anderer Ausdruck für Freiheit. Ja, dann ist das System entspannt, weil es muss nicht mehr irgendwas vermeiden oder wollen, sondern es ist, geht auf in dem, was sich als Erleben gerade präsentiert. Oder ist geöffnet in das, was sich gerade da präsentiert. Wach. Wach. Interessiertes Wachsein. Und eine Person, die sich als solche definiert und ausdrückt, schläft. Ja, zu welchem Grad kann man dann schauen, aber das ist eigentlich, wenn auch kein Tiefschlaf, aber ein ganz schön tiefer Schlaf in jedem Fall. Das ist so.
Ich erfahre das ja in meinem Leben im Moment auch gerade in so einer Phase, dass das, was zunächst als, wo ich Widerstände gegen hatte oder wo ich dachte, das sollte auf gar keinen Fall passieren, als es dann eintrat, dass ich dann auf einmal sehen konnte, ja, das ist alles super, also wenn man einen anderen Blick drauf hat, das ist eigentlich super gewesen, das ist fast wie arrangiert so. Aber wenn ich das so als allgemeines Konzept, also ich habe immer noch Schwierigkeiten, das bei anderen auch so zu sehen, wenn ich so von schweren Schicksalen in Anführungszeichen so mitbekomme, auch von meinem Beruf her, dann fällt mir das schwer, das darauf auch anzuwenden. Also das, aber aus, jeder lebt halt sein Leben und für die gilt das wahrscheinlich ganz genauso aus ihrer, also dass, wenn die das einfach ihre eigenen Anteile daran sehen, an diese Dramatik oder an diesen schweren Sachen, dass das dann auch zu einer Erleichterung führen würde, obwohl das halt für viele sehr schwer ist.
Inwiefern hast du dann schwer, das anzuwenden? Weil du sagst ja, die Theorie würde auf sie auch passen in dem Moment, wo sich eben das dann präsentiert.
Ja, ich kann es immer noch nicht so ganz fassen, dass dieses, also dass manche Menschen durch so ein tiefes Tal offensichtlich durch müssen, dass da.
Aber du kannst es ja an dir ja sehen, von daher. Ja, also dadurch erwächst ja das Verstehen und die Liebe für andere oder das Mitgefühl für andere, was ja Liebe ist, dass du sehen kannst, okay, das was sich da in anderen zeigt, das kenne ich, ist mir vertraut. Und ich kann das verstehen, weil das ging mir auch so, vielleicht geht es sogar noch zum Teil so. Also was sich da jetzt für mich in Bezug zu dir mehr ausdrückt, ist, dass du da das noch nicht ganz annehmen kannst. Eigentlich letzten Endes, wenn du sagst, ich kann es bei anderen noch nicht so sehen.
Okay.
Ja, dass du es noch nicht wirklich so verinnerlicht hast für dich, welche Gnade das ist, dass sich da in dir jetzt die Dinge, die sich dir als Befürchtung gezeigt haben, auflösen und du sehen kannst, dahinter ist eigentlich gar nichts. Ja. Und natürlich ist es schön, wenn es andere auch sehen können oder alle am besten, alle sehen könnten, offen dafür sein könnten, sich das anzuschauen, was ja in Wirklichkeit nicht so dramatisch ist, wie es aus der Vergangenheit dann erinnert wurde. Ja, das Erleben ist ja davon schon total verblasst. Es wird nur immer wieder aufgebauscht durch den Versuch, das so zu verarbeiten, indem man sich ihm nicht stellt. Und durch den Versuch, das zu verdrängen, potenziert sich die Energie immer mehr und die Angst davor wird immer größer. Nicht dadurch, dass man die Bereitschaft hat, sich das anzuschauen, sondern durch genau das Gegenteil. Und es kann nicht jeder sich das anschauen oder der Zeitpunkt ist noch nicht erreicht. Es muss intensiver werden noch oder es ist niemals möglich. Ja. Das ist so.
Also für mich ist das ein Hinweis, wenn ich so sehe bei anderen, das finde ich total ungerecht oder irgendwie, warum müssen die so ein Zeug irgendwie erleben, dass ich dann bei mir gucke, ich habe das noch nicht ganz akzeptiert, wie das bei mir gelaufen ist, sondern ich, da ist immer noch so ein Widerstand auch da mit dabei und der spiegelt, den spiegeln mir dann die anderen.
Ja. Ja, ja, da sind einfach noch ein paar Vorwürfe vielleicht an irgendwelche Instanzen in deinem Leben, welche auch immer das sind. Ob das die an das sogenannte Höchste ist oder an eben Menschen in deinem Leben, die in dir vermeintlich das bewirkt haben, dass es dir so geht wie heute. Ja, weil wir finden immer da, auch wenn wir primär dann letzten Endes sehen, wir kritisieren uns selbst am meisten, haben wir doch die Tendenz, zunächst mal immer nach außen zu gehen und sagen, du bist dafür schuld, für das, so wie es mir geht. Und das ist ja nicht wirklich der Fall. Da ist niemand dafür schuld, für das, wie es anderen geht und auch nicht einem selbst. Es gibt immer eine Resonanz, sodass man sehen kann, es ist eigentlich ein Spiel auf einer Ebene, wo eigentlich niemand derjenige ist, der die Verantwortung dafür hat. Aber es erscheint so, es kann so erscheinen. Und das ist dann diese Ernsthaftigkeit dieser Welt. Dass der Humor da verloren geht. Ja, vieles, wenn Sie das noch nicht so verdaut haben, wo Sie jetzt stehen, an welchem guten Punkt Sie schon sind, dann auch oft so die Erinnerung daran, ja, wie war es denn früher? Ja Mensch, warum habe ich es nicht früher schon gemacht? Also ich meine, jetzt weiß ich es ja, ich meine, es hätte doch schon und. Aber es ist alles so, wie es ist, eigentlich jetzt stimmig. Und wenn es stimmig ist, das ist gut, das nicht mehr zu hinterfragen, aber solche Gedanken können auftauchen. Das macht nicht viel Sinn. Was immer gut ist, ist, wie gesagt, dieser Bewusstheit darüber, über das, was in einem läuft und auch dankbar zu sein für die Umstände, die das Universum bereitstellt, dass es möglich ist, überhaupt das zu erkennen. Weil es braucht so viel, ja. Es braucht vermeintlich nicht viel, dass man sich identifiziert mit der Form, aber es braucht auch viel. Aber das hat man nicht mehr so im Blick. Aber es braucht wirklich unglaublich viel für das Ganze, sowohl für die Idee, jemand zu sein, wie auch für die Auflösung davon. So unfassbar, was da, ich habe es am Anfang versucht, ein bisschen darzustellen, welche Zusammenhänge es da gibt, wie wir es sehen und wie es möglicherweise wirklich ist. Und muss ich das ausdrücken, was ansteht, weil es so komplex ist und so viele Bauteile oder Bestandteile dazu beitragen müssen, dass es so ist, wie es ist. Man sieht nicht immer, wenn man sich als eine Person sieht, man sieht nicht immer die Genialität des Universums, was es alles so konstruieren kann. Das kann man nicht sehen. Dann kann man erst sehen, wenn man den Abstand hat zu sich selbst und dann sehen kann, oh, Mentals Kinder, das ist ja eigentlich ein Spiel hier. Und auch genial. Ja, ist genial und ist auch auf der anderen Seite nicht genial, weil es einfach ganz viel Schmerz bewirkt. Und man könnte sich ja denken, das müsste ja eigentlich nicht sein. Also wenn es so einen Instanz geben würde, wie jetzt einen persönlichen Gott, der jetzt da in guter Stimmung, guter Laune und guter Gesinnung und liebevoll, wie man ihm ja unterstellt, ist, dann könnte man meinen, hier ein gutes Setting machen, ja, wo sogenannte Alle eine gute Zeit haben. Aber es gibt keine Alle. Ja. Gibt es nicht. Und es gibt auch den nicht, der das hier irgendwie gesettet hat. Und das ist für den menschlichen Verstand kaum nachvollziehbar, dass wir da niemanden finden, der das hier in Gang gesetzt hat oder niemals angefangen hat, weil es immer schon lief, was man sich ja nicht vorstellen kann.
Die Alternative, dass es ihn gibt, aber dass er schlechte Laune hatte, ist ja auch keine gut.
Nein, das ist natürlich nicht. Das ist natürlich nicht. Deswegen habe ich das ja eben auch so ausgedrückt. Nein. Es wäre da nicht das, was man mit dem Göttlichen gleichsetzen würde. Und das ist meine Perfektion. In Nicht-Person ist ja das, was das Göttliche ist, was sich nicht einmischt. Also was Ausdruck von Liebe ist, in dem es einfach wirklich genau genommen nicht eingreift und alles sein kann, wie es ist. Das ist die Erlaubnis auch in der Partnerschaft oder in überhaupt irgendeiner Beziehung, dass man den anderen als nicht verschieden von sich selbst sieht und nicht anders haben will. Ja, sich da nicht einmischt. Das würde der ja theoretisch hinkriegen, mit dem, was man ihm so attestiert. Und dann hat er seinen Sohn geschickt, der für uns gelitten hat am Kreuze. Das ist natürlich toll. Das ist ein gutes Gefühl für die Menschheit dann, dass da jemand sich für ihn opfern musste, weil sie es selber nicht hingekriegt haben oder eben Schuld haben von vornherein. Das ist überhaupt ein schräges Konzept, was wer auch immer geschrieben hat, nicht von Jesus stammen kann oder von der Autorität. Nicht wirklich. Niemand ist schuld. Und ein jemand, der ein Niemand ist, sowieso nicht. Viele, viele Niemande, die kein Jemand sind. Aber es ist total fein, Mitgefühl zu haben mit Menschen, die, wenn du das sagst, dass du das siehst, wie kann das sein, dass die es nicht sehen oder warum ist das so? Und dann Mitgefühl zu haben mit denen. Also nicht mitleiden, Mitgefühl haben. Das ist total gut. Es hilft. Es war eine Öffnung für alle. So ein Schritt einfach nochmal aus der persönlichen Befindlichkeit heraus und der daraus resultierenden Frage, warum ist das so, dann irgendwann zu sehen, das sind einfach Aspekte und Bereiche, die mir auch nicht dienen, wenn ich mich allzu sehr da reinfallen lasse, um das zu erforschen, wofür ich möglicherweise gar keine Antwort bekommen würde jemals. Dann wirklich lieber in der Frage zu sein, wer bin ich wirklich? Oder eben einfach nur das Sein, was man ist. Einfach das Sein im Blick, sozusagen. Die eigene Natur im Blick. Das ist das Wertvollste. Warum? Weil es den vermeintlich nicht eigenen Wert erkennen lässt. Man hat ja keinen eigenen Wert, aber kann es schon so sagen auch. Dass man selbst erkennen muss, dass man dieser ultimative Wert ist, der ja nicht der eigene ist, aber der man einfach ist. Der sich ausdrückt durch den Wegfall von eben Ablehnung und Begierde. Okay.
Bei mir wurde eine Schlafapnoe oder Apnoe festgestellt. Und ich habe jetzt so das Gefühl, ja, das System arbeitet sich wieder bis an so einen Punkt, wo es halt auf einmal wieder kipp kam. Verstehst du, was ich meine? Weil ich immer den Impuls habe, immer bis an den Rand zu gehen und dann halt zu reagieren.
Du meinst, es muss viel passieren, bis sich in dir was regt, was Nein dazu sagt? Oder was meinst du jetzt dazu?
Ja, halt immer so risikohaft.
Dass du dann nicht gut schlafen kannst, zum Beispiel, das wäre das?
Ja, ich hatte irgendwie so wie so eine Todessehnsucht auch. Also überhaupt gar nicht geboren, also am besten nicht geboren zu sein und auch nicht.
Stimmt ja auch.
Ja.
Keine hundertprozentige Zustimmung.
Also
mit anderen Worten, du willst dich wegmachen.
Ja.
Jetzt mehr denn je oder weniger denn je?
Ich weiß nicht, die Idee ist immer da, ja, von Heilung und ich will, dass es mir besser geht, aber das System arbeitet halt genau in die entgegengesetzte Richtung. Ich müsste halt abnehmen, das ist auch mit einem Faktor, warum das Gewicht drückt halt auf die Luftröhre und das Gewebe wird halt im Alter schwächer und ja, aber ist auch kein Impuls da, ja, was. Also die Idee schon, aber wie gesagt, es tut sich nichts.
Es ist ja nicht so, dass du jetzt auf den Rand des Verderbens zusteuerst, sondern dass du eher im Hinblick auf Freiheit große Schritte gemacht hast und du eine ganz andere Erscheinung geworden bist, auch in deinem Ausdruck für dich einzustehen. Und also man sieht es dir von außen an, dass da sehr viel Frieden und auch Freude ist in dir. Und natürlich wirken dann, wenn noch nicht durchschaut, trotzdem die anderen Aspekte in uns weiter, die immer schon die Tendenz hatten, nicht hier sein zu wollen. Und dein Leben kennzeichnet ja über viele Jahrzehnte hinweg die Tendenz zur Flucht. Und dich nicht in deinem Wert zu sehen auch. Oder runterzumachen auch.
Ja, und ich glaube, das zeigt sich mir jetzt so gerade so im Moment so ganz deutlich.
Das zeigt sich, aber das heißt nicht, dass es jetzt die Tendenz ist, auf die dein System zusteuert, aber dass es dir vielleicht deutlicher ins Gewahrsein kommt, was in dir läuft und der Körper hilft dabei auch. Und dass möglicherweise im Unterbewusstsein noch diese Strukturen laufen, die immer noch sagen Nein zu dem Ihr-Sein, Nein zu der Form, Nein zu dem dich als Frau oder was auch immer, all das. Und insofern ist es gut, jetzt zu schauen, so warum ist das so und macht das Sinn? Ja. Was habe ich davon, dass ich da meist unbewusst da die Tendenz habe, hier zu verschwinden, während du ja doch jetzt gerade an dem Kuchen des Lebens angefangen hast zu kosten?
Ja, das ist widersprüchlich auch.
Aber das ist der Unterschied zwischen Bewusstheit und dem Unterbewusstsein. Weißt du, dass du auf der Ebene von Bewusstheit dann einen großen Schritt machen kannst und sehen kannst, was Freiheit ist, eine Ahnung davon haben kannst, aber auf der anderen Seite noch immer die Strukturen laufen und die noch Kraft haben. Und es gilt, die bewusst zu machen, zu durchschauen und dann ad acta zu legen. Also es ist wichtig, was ist die Motivation dafür, wonach strebt dein System, was ist das für ein Hilferuf möglicherweise in deinem System, das eben sagt, so ich kann nicht mehr, helft mir. So in der Richtung geht es ja. Unsere Strukturen kommen ja alle aus der Kleinkindphase, ist ja nichts Neues. Und wenn du da noch drin bist, dann kämpft dein System noch für das Aufmerksammachen von anderen durch eben Defizite in dir. Dass du nicht funktionierst oder dass du dem Tode nahe bist. Das ist ein gutes Argument, dass jemand sich um dich kümmert. Um zu testen, ob er dich liebt oder sie dich liebt. Weißt du, je schlechter es einem geht und je größer die Not ist, wenn man die Tendenz hatte, eben in großer Not zu sein, früher oder das als Taktik zu haben, dann läuft das heute auch noch. Da zu schauen, wo du die Tendenz heute noch hast, sonst würde sich das ja nicht nochmal so stark zeigen. Also die Tendenz, unglücklich zu sein oder abzuhauen oder auf dich aufmerksam zu machen mit der Struktur.
Tja.
Die zwei Möglichkeiten gibt es. Hättest du wirklich vor, dann jetzt zu verschwinden, wärst du vielleicht schon weg oder bist du noch da? Insofern ist es vielleicht ein Hilferuf. Ja. Ich kann nicht mehr, ich muss vielleicht sterben. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt dann durch diese Apnoe da gehandicapt bin und dann kann ich nicht mehr atmen. Und wenn ich nicht mehr atmen kann, bin ich schon ziemlich tot. Ja, irgendwann. Dauert ja nicht lange. Aber ich habe auch keine Tendenz abzunehmen, weil eigentlich müsste ich das, damit ich das lindert. Also ruft dein System nach irgendwas. Und das ist wichtig herauszufinden.
Tja. Zeigt sich mir gerade nicht so. Ich meine, klar, das ist vom Verstand her sagt, ja klar, das ist das. Aber ich komme halt so jetzt vom Erleben nicht dran, ja.
Ja, das muss ich zeigen. Wir können es nicht zwingen. Also den Hinweis habe ich dir ja schon gegeben, welche Möglichkeiten es sind. Und grundsätzlich verstehst du es ja auch, aber du siehst noch nicht den Zusammenhang zwischen dem, was passiert und deiner Vergangenheit oder der Not, in der du auch heute noch sein musst.
Mhm. Ja, das muss was ganz Frühkindliches gewesen sein.
Aber das Frühkindliche zeigt sich dir jetzt als Spätkindliches. Weißt du, jetzt bist du in der Spätkindphase. In der sehr späten Spätkindphase. Und es läuft immer noch. Sonst wäre es ja, weißt du, sonst wäre es ja schon abgefallen und würde sich nicht mehr ausdrücken können. Aber da es sich mehr potenziert, hast du immer noch die Tendenz, dass das eine Struktur ist, die dir für irgendwas dient, und das gilt es rauszufinden. Was dient dir für irgendwas? Und für was haben wir schon gesagt?
Aufmerksamkeit.
Aber das ist, ja, das,
Hilfe,
du fast, muss früher in Not gewesen sein, weshalb so eine Tendenz von Flucht da ist, nämlich die Unaushaltbarkeit davon, in Not zu sein. Ja. Das ist, was eine Flucht in Gang setzt. Die Unaushaltbarkeit, so wie du bist zu sein, oder die Umstände, in denen du bist zu sein. Und wir haben dann die Tendenz, genau das zu machen, uns da hinein zu begeben, indem wir flüchten beispielsweise oder indem wir es potenzieren. Dann landen wir genau da, wo wir eigentlich sagen, das war früher, als ich klein war, das Schlimmste für mich. Deshalb bin ich jetzt in der Struktur. Genau das drückt sich dann aus.
Das drückt sich aber nur aus und zeigt sich aber nicht so richtig.
Indem sich es zeigt jetzt auf deiner körperlichen Ebene, drückt sich das aus natürlich.
Reicht schon, oder was?
Nein, dir reicht es noch nicht. Ich weiß, wir hatten neulich auch schon mal so ein Gespräch, wo ich gemerkt habe, da ist in dir im Moment keine Öffnung, das sehen zu können. Ist nicht da. Und ich denke, es ist auch irgendwie die Energie da, die so, wie auch immer, sagt, ich will da auch gar nicht hingucken.
Okay.
Also ein Teil ist da, der will das sehen, und ein anderer Teil, der ist stinkig, dass sich das nicht gleich erlöst auch, und der ist irgendwie stinkig auch, dass ich jetzt die Lösung nicht hier präsentiere.
Also trotz?
Total.
Trotz?
Ein Trotzteil, ja. Das heißt, das würde das Argument, was ich jetzt hatte, eben erhärten, dass der Trotz bedeutet, dass du dran festhalten willst an der Struktur und einfach nicht sehen willst, was läuft. Nicht, dass ich jetzt unbedingt Recht haben will.
Nein,
ich habe auch gerne Unrecht, aber du dich schaust, was läuft.
Ja, das mit dem Trotz, das habe ich schon öfter gesehen. Also, dass oftmals viel Trotz drin ist.
Ja, kann sein, dass es sich gegen eine Autorität richtet, die dir damals alle möglichen Sachen vorgeschlagen hat zu machen oder aufgedrückt hat zu machen. Und dann, wenn es dann darum geht, dass ich dir jetzt irgendwas erkläre, dass du dann sagst, nee, also das ist ja so, die kenne ich ja schon, dieser Idiot. Das hat mich früher schon genervt und jetzt schon wieder. Das geht ja schon mal gar nicht.
Da ist schon was Wahres dran, ja. Aber das gilt jetzt nur, das zu sehen.
Wir können ja nur das ansprechen, was sich jetzt zeigt. Und du selbst musst schauen, ob du das nachvollziehen kannst, ob das für dich wahr ist. Ansonsten hat es ja keine Bedeutung für dich. Geht ja nicht darum, ich sage jetzt was und du musst es genauso nachvollziehen, sondern du musst schauen, was macht das mit dir und gibt es da eine Resonanz? Ja, ist es irgendwo eine Tendenz da in dir, dass du eben möglicherweise unbewusst das sogar anstrebst, was jetzt passiert? Und also dieses dich fertig machen, an den Rand dessen gehen, was man ertragen kann, oder das Leben noch nicht mehr erträglich ist, das hast du ja erwähnt. dass diese Tendenz da ist. Warum ist sie da? Dann, was hat man davon?
Dass ich das anstrebe, um bei dir Aufmerksamkeit zu erregen und dann...
Na, bei mir nicht.
Oder, ja, oder...
Grundsätzlich. Ja, das ist ein grundsätzlicher Versuch einfach, dass du dich nach wie vor noch in Not befindest, so wie es in deiner Kleinkindphase der Fall war. Ist für dich jetzt nicht nachvollziehbar, dass das eine Struktur sein könnte, die das bewirkt oder die das anstrebt?
Also da ist schon irgendwas irgendwie, ist da ein Ja dazu, ja. Aber das ist schon wieder wie immer. Es ist was, aber es ist nichts, ja. Ich schmecke es gerade.
Was meinst du damit?
Ah ja.
Dass du jetzt nicht mehr aufnehmen kannst oder nicht mehr verstehen kannst?
Ja, dass ich vielleicht wieder dicht mache. So.
Ja, dann kannst du dich fragen, warum du gerne dicht machst. Also, weil du sitzt jetzt hier und möchtest was wissen. Eigentlich bist du nach vorne gekommen, um eine Klärung zu haben. Mhm. Und dann ein paar Minuten später sagst du, also, das ist nicht, was ich will. Was willst du dann damit ausdrücken? Ich meine, jemand, der nicht versteht, der hat auch die Tendenz, Aufmerksamkeit zu wollen. Weißt du, es sei denn, er kann nicht verstehen. Aber du kannst nicht verstehen. Du kannst schon genug verstehen, wenn du geöffnet bist dafür. Aber jemand, der dann an einem Punkt ist, wo er gar nichts mehr versteht, so wie jetzt, ja, dann ist es auch eine Möglichkeit, sehr viel Aufmerksamkeit zu bekommen, weil die anderen ja versuchen werden, denjenigen zu erreichen, der sich da davon macht. Und das ist, denke ich mal, der Sinn deiner Flucht in verschiedenste Weisen, dich davon zu machen, um zu sehen, ob jemand noch hinterherkommt. Ja, es war ernst gemeint. Ja, guck. Ja, es ist so, kriegst du die Leute.
Peinlich, aber es
tja, vielleicht können wir es da jetzt stehen lassen.
Lachen ist gut.
Danke.
Ja, gerne. Vermutlich jetzt hier nicht mehr dabei rauskommt und wir alles gegeben haben, um einigermaßen brauchbaren Satzung zu machen. Lass uns jetzt dabei. Amen.